Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Kommunal, dem Podcast des Rüdiger Butte Bildungswerkes. Ich bin Hannelore Hunter-Rossmann und habe heute Manfred Erdmuth zu Gast, SGK-Landesgeschäftsführer und Bürgermeister AD. Wir tauschen uns aus über das Thema kommunale Finanzen in herausfordernden Zeiten und wollen dabei auch gangbare Wege für kluges Haushalten beleuchten. Viel Spaß beim Zuhören der neuen Folge unseres Podcasts Campus Kommunal des Rüdiger Butte Bildungswerkes. Wir begrüßen heute den Geschäftsführer der SGK Niedersachsen und ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Hinte, Manfred Erdmuth.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Und unser Thema ist heute kommunale Finanzen in herausfordernden Zeiten. Gangbare Wege für kluges, strategisches Haushalten. Bevor wir jetzt aber einsteigen in das Thema, möchte ich Manfred Erdmuth in einigen Eckpunkten kurz vorstellen. Manfred Erdmuth heißt du, auch wenn es anders geschrieben wird. Es wird Erdmuth ausgesprochen.
Das ist richtig.
Genau. Jahrgang 1974, geboren in Emden, Verwaltung von der Pike auf in der Stadt Emden gelernt, 2012 bis 2020 Bürgermeister der Gemeinde Hinte, das liegt im Landkreis Aurich. Du warst dann im Übrigen auch live und in Farbe dabei, als die Umstellung der Kommunen von der kameralistischen Haushaltsführung zum doppischen Haushalt stattfand. War ja ein ziemlicher Schritt. Zunächst erst noch in Emden und dann eben auch in der Hauptverantwortung als Bürgermeister von Hinte. Und eigentlich muss man so ein bisschen zusammenfassend sagen, auch im Rückblick, dass gerade die ehrenamtlichen KommunalpolitikerInnen, die MandatsträgerInnen, mit dieser Umstellung sich teilweise ziemlich schwer getan haben und einige immer noch in der Kameralistik verhaftet sind oder dem nachtrauern. Kannst du in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie du diese Umstellung erlebt hast, sozusagen auch seitens der Verwaltung und auch als verantwortlicher Bürgermeister, wie du das heute siehst? Was ist denn nun besser, Kameralistik oder Doppik?
Du hast schon recht. Also es gibt viele ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen, die sich heute noch wirklich schwer tun mit der doppelten Buchführung. Ich habe das ja 2010 in der Stadt M miterlebt, war auch zufällig in dieser Zeit in der Finanzsteuerung tätig und damals war ein extrem hoher Schulungsbedarf da, auch innerhalb der Verwaltung, weil viele der Mitarbeitenden überhaupt keine Vorstellung davon hatten, was heißt eigentlich doppelte Buchführung. Die jungen Menschen, die gerade in der Ausbildung waren, im gehobenen Dienst, die Studium machten, die lernten das natürlich gleich, aber alle anderen waren eigentlich in der Kameralistik verhaftet. Was ich rückblickend feststellen muss, was damals auch in der Stadt Emden ausgeblieben ist, ist tatsächlich auch die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gleich zu schulen, sie gleich auf das neue Thema vorzubereiten. Und dadurch ist diese Angst, glaube ich, auch ein Stück weit vor der Kamera ist oder vor der doppelten Buchführung entstanden und ja, viele taten sich dann einfach schwer, die Kameralistik einfach auch abzuschütteln. Das war natürlich einfacher. Na, wenn man das mit dem Privaten vergleicht, ich habe mein Gehalt, was monatlich auf mein Konto eingeht, ich schreibe mir auf, was geht monatlich runter, dann weiß ich am Monatsende, was ist über. Und so funktionierte Kameralistik. Das war eine ganz einfache Einnahme-Ausgaberechnung. Und heute geht es eben darum, Abschreibungen zu buchen, Rückstellungen zu buchen und ähnliche Dinge. Das macht das komplizierter. Wir haben zwei Haushalte, den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Und ich merke heute in meinen Seminaren immer wieder, viele der ehrenamtlichen Ratsmitglieder können eigentlich noch gar nicht so richtig unterscheiden, befinde ich mich jetzt im Ergebnishaushalt oder im Finanzhaushalt. Das bereitet immer noch Probleme.
Ja gut, damals gab es das Rüdiger Butte Bildungswerk noch nicht, weil dann wäre vielleicht das Thema Schulung von ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen vielleicht anders gelaufen. Aber so ist es einfach. Kommen wir zurück zu deinem Werdegang. Von Oktober 2020 an warst du dann Bildungsreferent bei der SGK Niedersachsen und dann übergehend zum Rüdiger Butte Bildungswerk. Einigen Zuhörern ist Manfred Erdmuth mit Sicherheit bekannt. Speziell im Bereich Finanzen gibt er sehr viele Seminare. Seit November 2022 bist du dann in Sachen Wind unterwegs und projektierst Windparks. Gott sei Dank stehst du als Referent weiter für das Rüdiger Butte Bildungswerk zur Verfügung. Deine Schwerpunkte sind da kommunale Haushalte, kommunalpolitische Strategie im Allgemeinen und im Besonderen im Bereich des kommunalen Haushalts. Außerdem moderierst du unsere Kommunalkongresse mindestens zweimal im Jahr. Seit 2023 bist du dann auch noch Geschäftsführer der SGK Niedersachsen. Das sind ganz schön viele berufliche Stationen, kann man wirklich nur nicht anders sagen. Alle im kommunalen Kontext.
Das ist so.
Wirklich so. Und das führt mich dann auch zur Frage, kannst du dich noch an deinen ersten kommunalen Erfolg erinnern? Sowohl als Verwaltungsangestellter der Stadt Emden, wie auch als Bürgermeister der Gemeinde Hinte. Was ist dir da im Gedächtnis geblieben?
erster kommunaler Erfolg als Beschäftigter einer Verwaltung ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Was mir so spontan einfällt, ist, dass wir, als ich in der Finanzsteuerung war, 2008, 2009 ja die Weltwirtschaftskrise hatten und natürlich auch der Haushalt der Stadt Emden damals völlig den Bach runterging und wir ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen mussten. Und wir haben damals gesagt, wir schaffen es gar nicht, diese extrem hohen Summen, die in der Gewerbesteuer wegbrachen, in einem Jahr wieder auszugleichen, den Haushalt so zu kürzen. Also haben wir einen 10-Jahres-Plan entwickelt und haben gesagt, wir fangen mit bestimmten Teilschritten an, die wir natürlich fortschreiben. Bedeutete, je weiter die Zeit fortschritt, umso schwieriger wurde es, weitere Einsparmöglichkeiten auch zu finden. Und wir haben dann eben das Glück gehabt, dass es damals das kommunale Investitionspaket gab, die Wirtschaft relativ schnell wieder ansprang und wir nach 3, 4, 5 Jahren eigentlich schon wieder auf dem alten Stand waren und die Haushalte wieder ausgleichen konnten. Das war aber eine gute Entscheidung, denn wenn wir damals die Gesamtsumme direkt in einem Haushalt hätten raussparen wollen, dann hätten wir die Stadt wirklich kaputt gespart. Und das war eine gute Geschichte, bei der ich als Verwaltungsmitarbeitender auch sehr intensiv auf einmal mit Kommunalpolitik zu tun hatte, weil wir, ich gefühlt 100 Runden Konsolidierungsgespräche mit der Politik hatten. Und da war das erste Mal, dass so ganz nah greifbar, wie Kommunalpolitik eigentlich funktioniert. Und dann in der Gemeinde hinter als Bürgermeister war der Haushalt der Gemeinde Hinte immer schwierig. Also seit der Gebietsreform hat Hinte eigentlich nie einen ausgeglichenen Haushalt gehabt, also immer defizitär. Und da ging es natürlich darum, langfristig strukturell zu überlegen, wie kann man denn sich zumindest einem Haushaltsausgleich annähern. Wir hatten immer die Bedarfszuweisung des Landes. Jedes Jahr wurde nachträglich dann irgendwas gewährt. Und wir haben dann eine Strategie entwickelt und haben gesagt, okay, wir werden in Windenergie investieren, also als Gemeinde auch selber Windenergieanlagen betreiben. Das macht die Gemeinde auch seit 2017, um relativ schnell zusätzliche Einnahmen zu generieren. Einmal natürlich über die Gewerbesteuer, wo wir aber ja wissen, ein Großteil geht auch an den Landkreis weg, aber eben durch die Gewinne, die der eigene Betrieb der Anlagen bringt. Die Akzeptanzabgabe gab es damals leider noch nicht. So, und der zweite Part war, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt die Anlagen irgendwie so 20 Jahre sich drehen und wir damit Geld verdienen, was passiert eigentlich, wenn nach 20 Jahren keine neuen Anlagen gebaut werden? Also haben wir gesagt, müssen wir für den Zeitpunkt ein Gewerbegebiet entwickelt haben, was dann auch wirklich schon Gewerbesteuer abwirft. Und deswegen sind wir angefangen, damals ein gemeinsames kommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Emden, der Gemeinde Krummhörn, den Nachbargemeinden zu entwickeln. Das ist auch heute noch im Fluss, so ein Verfahren, AROP, Flächennutzungsplan, so dauert einfach. Und das war die Strategie, die dahinter stand. Dann haben wir noch Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen bekommen, sodass wir Ende 2020 ganz nah an einem ausgeglichenen Haushalt dran waren. Aber was ich im Rückblickend auch nochmal feststellen muss, es ist verdammt schwer. Wenn ich als Kommune erstmal in dieser Situation bin, den Haushalt wieder auszugleichen, ist unheimlich schwer. Man rechnet mit neuen Einnahmen, aber auf einmal geht ganz viel Kreisumlage weg. Auf einmal muss ich ganz andere Dinge auch noch bezahlen. Und von dem vielen Geld, was ich zusätzlich einnehme, bleibt oft nur wenige Prozente im Haushalt. Und das macht es einfach schwer.
Ja. Du bist ja gerade schon jetzt voll in das Thema eingestiegen. Defizitäre Haushalte, das wird uns ja heute bei diesem Podcast noch ein wenig mehr beschäftigen. Wir sagen kommunale Finanzen in herausfordernden Zeiten. Und jetzt, man liest es Land auf, Land ab, überall, es ist alles ganz schrecklich und so weiter. Wie ist es denn nun wirklich, Manfred? Wie kannst du überschauen, wie geht es den Kommunen wirklich? Stehen die alle vor der Pleite, sage ich jetzt mal etwas flapsig? Ist das alles nur Gejammer? Wie schlimm ist es wirklich?
Es ist so pauschal schwer einzuschätzen. Natürlich gibt es Gemeinden und Städte, die im Moment sehr gebeutelt sind, die also echte Probleme bekommen. Vor allem die Landkreise haben im Moment richtig Schwierigkeiten. Oft spielen das Thema Krankenhäuser da rein, die alle unterfinanziert sind, die Haushalte der Landkreise vor allen Dingen auch belasten. Das ist schon schwierig. Dann kommen Dinge wie Kosten für Unterbringung von Jugendlichen dazu. Das belastet die Haushalte sehr. Es gibt aber eben auch viele Gemeinden, die im Moment immer noch sehr gut dastehen. Und oft sind das die Gemeinden, die immer schon über Gewerbesteuer gut profitiert haben. Also das Bild, was ich so gewonnen habe in den letzten Jahren ist, wer gute Gewerbesteuereinnahmen generieren kann als Gemeinde, dem geht es finanziell in der Regel auch gut, weil die Gewerbesteuer immer noch der größte Einnahmeblock für die Gemeinden ist. Und ja, das hat sich natürlich alles durch die wirtschaftliche Situation verschlechtert und es geht auch allen Kommunen grundsätzlich schlechter. Ob aber einem am Ende alle wirklich am Abgrund stehen, das glaube ich im Moment auch noch nicht. Da müssen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Hausaufgaben intern gemacht werden. Man kann also auch nicht immer nur nach Land rufen, auch wenn das einfach erst erscheint auf den ersten Blick. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die kann ich selber auch ganz gut selber nochmal steuern.
Mhm. Du hast es ja vorhin schon gesagt, strukturelle Probleme spielen da mit rein. Die Aufgabenverteilung, es wird ja auch immer sehr viel gesagt, naja, wir bekommen Aufgaben von Bund oder von Land und die Erstattung dazu, um das jetzt etwas einfacher auszudrücken, die sind nicht ausreichend. Da sozusagen müssen wir mehr gern Geld reingeben, als was wir für die Aufgabenerledigung bekommen. Ist das so?
Ja, das ist schon so. Natürlich gibt es das Konnexitätsprinzip in Niedersachsen. Das heißt, eigentlich, wenn das Land Niedersachsen Aufgaben auf die kommunale Ebene überträgt, dann muss sie auch den finanziellen Ausgleich schaffen. Das beste Beispiel oder ganz bekanntes Beispiel ist wahrscheinlich das Thema, dass das Land entschieden hat, die Eltern von den Beiträgen im Kita-Alter, also die 3- bis 6-Jährigen, zu befreien. Da ist lange verhandelt worden zwischen Land und Kommunen und es gibt Kommunen, die sagen, okay, ich komme mit dem Geld auch klar. Das, was ich vorher von den Eltern bekommen habe, bekomme ich jetzt auch vom Land Niedersachsen. Es gibt auch viele, die sagen, es reicht hinten und vorne nicht. Und hinzu kommt, dass die Beträge nicht dauerhaft über einen Inflationsausgleich angepasst werden, sodass heute eigentlich alle Kommunen sagen, wir brauchen mehr Geld vom Land. Ich kann aber auch das Land verstehen, denn das Land ist ja nun auch nicht auf Rosen gebettet. Das heißt, das ist immer dieses Wechselspiel, wenn Kommune mehr bekommt, hat das Land ein finanzielles Problem. Das Land will mehr Geld vom Bund, dann hat der Bund ein Problem. Also am Ende müssen wir sagen, es ist ein großer Topf mit Steuergeldern, die irgendwo zur Verfügung stellen und dann kommt es auf die Verteilung an. Und da kann ich schon verstehen, dass die Kommunen sagen, naja, wenn ihr uns schon Aufgaben übertragt, dann bitte auch zu 100% Kostenneutralität. Nee. Aber das geht eben in den seltensten Fällen wirklich auf. Da muss, glaube ich, vom Land nachgesteuert werden. Im Moment ist ja die Diskussion um die Verteilung der Finanzmittel aus dem Finanzausgleich. Und genau da geht es an der Stelle auch darum, wer bekommt eigentlich wie viel. Und es ist abzusehen, dass jetzt zu Lasten der Landkreise in Richtung Kommunengeld verschoben wird, also Städte und Gemeinden verschoben wird. Das heißt, wahrscheinlich wird es den Städten und Gemeinden das Leben etwas erleichtern, wird aber auf der anderen Seite bedeuten, dass die Landkreise höhere Defizite zu verzeichnen haben und sicherlich dann wieder über Kreisumlageerhöhungen nachdenken. Und das geht auch wieder aus dem Topf der Gemeinde. Also da ist es schwierig, das hinzubekommen, weil alles irgendwie auch miteinander verflochten ist.
Ja. Es hängt eben alles miteinander zusammen. Das macht es dann auch wahrscheinlich so kompliziert. Du hattest das vorhin schon mit einem kleinen Halbsatz angesprochen. Einige müssten vielleicht auch intern so ein bisschen was machen, um ihre Einnahmesituation oder überhaupt die Finanzsituation zu verbessern. Das führt mich dann zu der Frage, wie können denn Kommunen ihre Finanzen überhaupt selber beeinflussen? Beziehungsweise welchen Anteil am gesamten Haushalt können sie überhaupt steuern?
Da sind natürlich viele Ausgaben wirklich auch fest verankert. Also bestimmte Dinge muss ich einfach zahlen. Da kommen immer ganz schnell die freiwilligen Leistungen ins Spiel. So nach dem Motto, da kann man ja mal ganz schnell Geld einsparen. Aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, welche Folgen hat das. Also ich habe in einem Seminar erlebt, dass mir die Ratsmitglieder gesagt haben, naja, unser Kämmerer hat vorgeschlagen, alles zu streichen. Musikschule, Volkshochschule, Zuschüsse zu Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich erstmal alles machen. Natürlich muss ich prüfen, gibt es Verträge, bin ich zur Zahlung verpflichtet, aber mal angenommen, das wäre alles nicht da, könnte ich das alles streichen. Aber ist das denn am Ende auch zielführend? Wenn ich die Mittel für die Volkshochschule streiche und dadurch finden keine Schulungsangebote mehr statt, um junge Menschen nachträglich den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, dann habe ich hinterher das Problem, dass ich viel höhere Lasten im Bereich der sozialen Sicherung habe. Also nicht alles, was auf den ersten Blick sparsam erscheint, ist am Ende auch sparsam. Und was vor allem in den meisten Kommunen noch ausgeblendet wird, das Gesetz sagt im 110 Absatz 2 NKVG, wir sollen sparsam und wirtschaftlich arbeiten. Es wird in Haushaltsspardiskussionsrunden immer darüber diskutiert, wo können wir Geld sparen. Es diskutiert aber kaum einer, wie kann ich denn wirtschaftlicher arbeiten? Und das kommt mir viel zu kurz an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sehr intensiv auch nachgucken und hinschauen kann und vielleicht auch Potenziale heben kann.
Okay. Inwieweit ist es auch so, dass ja, ich meine, du hast gerade vorhin den Kämmerer angesprochen, der sozusagen vorgeschlagen hat, die gesamten freiwilligen Leistungen sozusagen zu canceln. Dieses Verhältnis Rat, Verwaltung und auch im Zusammenhang mit Wissensvorsprung. Letztendlich ist es ja so, dass man, glaube ich, feststellen muss, dass die Verwaltung einen Wissensvorsprung vor den ehrenamtlichen Mandatsträgern hat. Die Frage ist jetzt, was erwarte ich von der Verwaltung auch an strategischen Gedanken und Entwicklungen die sie dem Rat vorschlagen, um einen Haushalt dementsprechend vielleicht zu sanieren oder ähnliches, ohne dann gleich diese berühmt-berüchtigte Keule, wir machen jetzt die Freiwilligenleistung platt.
Das wäre vielleicht so ein 10-Jahres-Plan, den ich gerade mal beschrieben habe, wo als aus der Verwaltungsseite ja so ein Vorschlag in die Politik gehen kann. Allerdings, was ich auch feststelle, ist, dass Politik insgesamt, die Räte sich insgesamt, und das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber sie beschäftigen sich zu wenig mit dem Haushalt. In der Praxis ist es doch so, dass in den meisten Gemeinden, Städten irgendwann im September der Kämmerer mit den 250 Seiten um die Ecke kommt und wedelt und sagt, hier ist der Haushaltsentwurf, den müsst ihr jetzt mal diskutieren. Und ich behaupte, wenn ein Rat sich erst dann im September mit dem Haushalt beschäftigt, dann hat er die Haushaltspolitik, die er eigentlich machen sollte, schon aufgegeben und hat sie der Verwaltung überlassen. Eigentlich fängt Haushaltspolitik für einen kommunalen Rat viel, viel früher an. Und das vermisse ich bei vielen Ratsmitgliedern, die das oft aus Unwissenheit auch nicht tun. Aber wenn ich politisch steuern will, muss ich mich viel früher mit dem Haushalt einer Stadt, einer Gemeinde beschäftigen.
Okay, das ist eine ganz schön hohe Anforderung. Da muss man wahrscheinlich auch einiges an Weiterbildung, wie ich sowas strategisch aufbaue, nämlich über das gesamte Jahr. Wir bieten dazu Seminare an. Da werdet ihr dann auch Manfred Erdmund wieder erleben dürfen, weil er da einfach der Fachmann ist. Und von daher kann ich das nur jedem empfehlen, wer wirklich kommunalpolitisch aktiv sein möchte und gestalten möchte. Da führt dann leider kein Weg daran vorbei, strategische Haushaltsplanung zu machen. Und das eben seitens der Politik und sich nicht es seitens der Verwaltung, nicht böse gemeint, aber einfach vorsetzen zu lassen, sondern selber gestalten.
Genau so ist es.
Okay. Jetzt wollen wir mal spielen.
Okay.
Ja. Spielen und zwar wir. Das Entweder-Oder-Spiel. Sehr beliebt. Wein oder Bier?
Wein.
Meer oder Berge?
Meer.
Schach oder Backgammon?
Mensch, ärgere dich nicht.
Okay. Auch nicht schlecht. Fußball oder Handball?
Boseln.
Auch gut. Du kommst vom Norden, man hört.
Ich komme aus Ostfriesland.
Ja.
Da wird geboselt.
Da wird geboselt, ja. Stadt oder Land?
Land.
Pasta oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Genau. Wellness oder Sportaktivurlaub?
Wellness.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Tee oder Kaffee?
Beides.
Beides. Boah, ich sehe dich sehr viel Kaffee trinken.
Ja, aber der Tee morgens gehört auch dazu.
Okay. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Eher Langschläfer.
Gut, wunderbar. Finde ich sehr, sehr sympathisch, gerade jetzt Langschläfer. Wo sind in einem kommunalen Haushalt die Stellschrauben, an denen vor allem die ehrenamtlichen KommunalpolitikerInnen drehen können? Es geht so ein bisschen, wir haben das ja vorhin schon ein bisschen angetickt. Wie könnten Sie das konkret strukturieren für sich in der Fraktionsarbeit, im täglichen, sozusagen in der täglichen Ratsarbeit?
Also wenn ich als kommunaler Rat oder als Fraktion mir vornehme, Haushalt wirklich zu steuern und der Verwaltung zu sagen, was wollen wir eigentlich, dann muss ich mich schon zu Beginn des Jahres mit dem Haushalt beschäftigen. Eigentlich, wenn man das wirklich von vorne aufzäumen will, bedeutet das, dass ich nach der Kommunalwahl als Gemeinderat mich das erste Mal mit dem Haushalt für die nächsten 5 Jahre beschäftige, nämlich für die Kommunalwahlperiode. Denn ich müsste im ersten Schritt sagen, ich versuche erstmal strategische Ziele zu entwickeln. Also wo will ich denn mit meiner Gemeinde in den nächsten 5 Jahren stehen? Möchte ich die Pferdestadt sein? Möchte ich die Fahrradstadt sein? Die Universitätsstadt? Also ich brauche schon ein Ziel. Ich muss eine Idee für meine Gemeinde haben. Und das breche ich runter in maximal 3 strategische Ziele, die ich in den nächsten 5 Jahren verfolgen möchte. Das ist der erste Schritt. Das muss natürlich von der Verwaltung auch angeschoben werden, irgendwie, ich sag mal, wenn im November die konstituierende Sitzung stattfindet, im Januar, Februar sich mal zu einem Workshop zu treffen, der moderiert wird, um diese 3 strategischen Ziele zu erarbeiten.
Sind es diese wesentlichen Produkte?
Nein, da hat das erstmal noch nichts
okay.
mehr zu tun.
Dann erklärst du uns das gleich.
Gleich, kurz. Genau. Aber das ist der erste Schritt. Ich muss also wissen, wo will ich hin. Das muss jeder Rat für sich festlegen. Das kann auch keine Fraktion festlegen. Natürlich bringen die Fraktionen ihre Position ein. Am Ende ist das aber ein Kompromiss finden, ähnlich wie Koalitionsverhandlungen, die jetzt gerade abgeschlossen sind. Wenn ich das gemacht habe und ich beschäftige mich dann mit dem Haushalt, dann beginne ich im Januar, Februar damit, mir Gedanken zu machen, wo will ich denn jetzt im Haushalt meinen Schwerpunkt setzen? Wir müssen ja berücksichtigen, Keine Gemeinde hat Geld im Überfluss, egal wie gut oder schlecht es ihr geht, aber irgendwo sind die Mittel immer begrenzt. Und je enger sie sind, umso wichtiger ist, dass ich priorisiere. Also, was will ich wirklich tun in diesem Jahr? Ich kann einfach nicht alles gleich stark und gleich gut bedienen, weil die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. So, und jetzt kann ich sagen, ein Beispiel, ich will Platz 1 sein in der frühkindlichen Betreuung in ganz Europa. Dann weiß ich, dass ich die freie Spitze, die freien Mittel, die ich zur Verfügung habe, möglichst in diesen Bereich reingebe. Ich kann aber auch das strategische Ziel für das Jahr festlegen. Naja, wir wollen alles Marmorgehwege in der gesamten Gemeinde haben. Wir wollen die erste Gemeinde in ganz Deutschland sein, die ausschließlich Marmorgehwege hat. Also gebe ich mein Geld da rein. Das sind zwei völlig überzogene Beispiele jetzt. Aber ich muss mich entscheiden, wo soll das Geld hingehen. Und das entscheide ich über den Eckwertebeschluss, den ich zu Beginn eines Jahres, so im April, Mai, mache, durch die Verwaltung vorbereitet. Und da sagt Politik, liebe Verwaltung, da soll die Reise hingehen. Und dann hat die Verwaltung den Auftrag, aus diesen strategischen Vorgaben das Zahlenwerk zu entwickeln. Und dann bin ich im September als Rat in der Lage, meine politischen Ziele für dieses Jahr umzusetzen. Und die orientieren oder entwickeln sich natürlich aus den strategischen Zielen. Also ist das schon aufeinander aufgebaut. So, und dann kommt das Thema wesentliche Produkte, das du gerade angesprochen hast. Üblicherweise ist das so, wir kriegen Haushalt mit 250 Seiten, selbst in kleinen Kommunen keine Seltenheit. Da sind alle Produkte, also alle Dienstleistungen, die eine Kommune anbietet, irgendwie aufgeführt. Und dann sind da Kennzahlen drin, Zielerreichungsgrade und so weiter und so weiter. Das alles zu lesen, ist für ein Ratsmitglied so spannend wie ein Telefonbuch lesen. Also, da geht es dann um die wesentlichen Produkte, dass man sagt, wir wollen nur 10-20% der Produkte wirklich im Haushalt abgebildet haben. Und da fragen sich immer alle, naja, was sind denn jetzt die wesentlichen Produkte? Ganz klar, wenn ich Platz 1, frühkindliche Bildung in ganz Europa sein will, dann sind für mich die wesentlichen Produkte alle, die irgendwie mit frühkindlicher Bildung zu tun haben. Wenn ich aber Marmorgehwege haben möchte, dann sind die wesentlichen Produkte alle, die mit dem Bau dieser Marmorgehwege zu tun haben. Das heißt, am Ende entscheidet der Rat darüber, was ist ein wesentliches Produkt, welches ist ein wesentliches Produkt, und die orientieren sich wieder an den Vorgaben, die ich im Haushalt über den Eckwertebeschluss und über die strategischen Ziele gemacht habe. Das ist also alles aufeinander aufgebaut, und damit der Rat am Ende auch noch weiß, ob die Verwaltung alles richtig umsetzt, dafür gibt es dann das Berichtswesen. Der Bericht sagt dir unterjährig, welche Haushaltszahlen entwickeln sich wie, aber auch, erreiche ich meine Ziele ja oder nein? Und das sind in den Produkten dann diese vielen Felder mit Zielerreichungsgraden und Kennzahlen.
Ich bin jetzt mal ein bisschen böse und frage einfach mal, kann ein normales Ratsmitglied, was jetzt nicht aus der Verwaltung irgendwie Verwaltungserfahrung hat oder ähnliches, sei es auch von seinem eigenen beruflichen Hintergrund, das erlernen?
Ja.
Dieses strategische, ich sag mal, so gehört ja einerseits strategisches Denken, dann natürlich auch ein Hereindenken in die Finanzgeschichten, aber auch ein Hereindenken in die Verwaltung, in die Kommunalverwaltung. Kann man das erlernen?
Ja, das kann man erlernen, denn ich muss die Dinge ja nicht in der Praxis umsetzen. In der Praxis umsetzen muss es die Verwaltung, aber ich muss die Richtung vorgeben. Ich als Rat habe ja die Möglichkeit, den großen Rahmen festzulegen und der Verwaltung zu sagen, so wollen wir Haushaltsplanung machen. Und damit wir das können, lieferst du uns bitte alle Daten und Fakten, die wir dafür benötigen. Und dann funktioniert das. Ist aber auch ein Umdenken in der Verwaltung erforderlich, denn Verwaltung, habe ich oft den Eindruck, versucht Ratsmitglieder nicht in alles einzubinden, damit sie ihre eigene Haushaltspolitik machen können. Und da gehört es einfach dazu, dass Verwaltung sehr offen mit diesen Dingen umgeht und den Ratsmitgliedern die Infos dann auch zur Verfügung stellt. Und dann funktioniert das auch. Dann ist das ein super Zusammenspiel.
Ich glaube, da liegt so ein bisschen der Punkt drin. Also ich war auch lange kommunalpolitisch aktiv, bin es heute auch noch, aber so ein bisschen mehr als beratendes Mitglied. Ich muss gestehen, meine Verwaltung damals, wo ich im Rat war, da war nicht dieses, lass uns jetzt gemeinsam das strategisch entwickeln, sondern da wurde letztendlich der Haushalt uns auf den Tisch geknallt, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, also nicht bösartig. Und dann ging es in die Einzeldiskussionen. Ja. Aber ich muss im Nachhinein sagen, dass ich da keinerlei strategisches Denken erleben konnte, sondern eher immer, sozusagen, wir waren als Rat so ein bisschen, überflüssig, die wollen ja sozusagen nur unser Geld, ne? So der Kämmerer hat so den Stacheldraht im Portemonnaie, war immer das Feindbild, ne? Weil der will ja nichts ausgeben. Ich glaube, dass eben nicht nur, dass vielleicht Ratsleute, also Ratsmitglieder oder Kreistagsmitglieder dieses strategische Denken, was Haushaltsführung angeht, mehr verinnerlichen müssen, sondern auch die Verwaltung, die Verwaltungsmitarbeitenden sich auch ein bisschen mehr in die Ehrenamtlichkeit der Ratsleute mit eindenkt und dementsprechend auch dort anders agiert. Ich glaube, auch hier wieder das Zusammenspiel ist der elementare Punkt.
Ja, also muss man wissen, all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, von strategischen Zielen über Berichtswesen, Produkte, Kennzahlen, all das steht so in den Gesetzen drin. Das ist in der NKVG, in der kommunalen Haushaltskassenverordnung alles beschrieben. Da steht drin, dass wir Controlling einsetzen müssen, Kostenleistungsrechnung, Berichtspflichten. Das ist Pflicht für eine Verwaltung. Wenn ich dann in meinen Seminaren frage, wann habt ihr den letzten Bericht bekommen, haben die wahrscheinlich noch nie einen bekommen. Das ist oft die Antwort. Dann ist ganz klar zu erkennen, Verwaltung hält sich nicht an die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das finde ich schon schlimm. Von daher ist das kein Hexenwerk, sondern das ist wirklich in allen rechtlichen Vorgaben beschrieben. Also müsste Verwaltung eigentlich von sich aus die Dinge schon so umsetzen. Und das erwarte ich auch von der Verwaltung. Das erwarte ich von einem Kämmerer. Dass ein Kämmerer Stacheldraht im Portemonnaie hat, wie du das gerade beschrieben hast, ist erstmal okay. Das ist auch ein Stück weit Job der Kämmerin oder des Kämmerers. Da steht sogar im Gesetz, er soll die Einnahmen möglichst niedrig schätzen, die Ausgaben tendenziell eher höher.
Und dann kommst du Haushaltsresten.
Genau, aber genau. Es ist erstmal sein Job, weil er braucht auch einen gewissen Spielraum, um den Haushalt am Ende auch wirklich ausgeglichen hinzubekommen. Das ist ganz wichtig. Also ist da schon so ein Spiel auch zwischen Rat und Kämmerei und Kämmerer oder Kämmerin, das auszujonglieren, wo passt das? Und am Ende, wenn man dann die Mitte trifft, ist das auch in Ordnung. Wichtig ist für mich nur, dass es eben nicht nur darum geht, das Zahlenwerk zu betrachten. Was passiert denn üblicherweise in den Haushaltsdiskussionen? Üblicherweise kriege ich 250 Seiten Zahlen auf den Tisch. Die meisten Ratsmitglieder gucken dann, wo investieren wir denn jetzt? Also Drehleiter für die Feuerwehr, Sanierung der Schule, Kita-Neubau, all diese Dinge. Und die gesamte Haushaltsberatung dreht sich am Ende um 2 oder 3 richtig teure Investitionen. Die einen sagen, wir brauchen das unbedingt und es ist ja auch Verpflichtung, die Kita und Kita-Plätze vorzuhalten. Die anderen sagen, aber wir haben das Geld nicht. Aber mit den Folgen dieser Investition beschäftigen sich die wenigsten. Also man diskutiert darüber, Kita-Gruppe, Anbau, gegriffene Zahl, kostet 1 Million. Dann wird rauf und runter diskutiert, können wir uns das leisten, haben wir die Kredite, können wir die aufnehmen, all diese Dinge. Aber die Folgen der Einrichtung der neuen Gruppe werden oft gar nicht diskutiert. Nämlich, welche Abschreibung entsteht dadurch im Ergebnishaushalt? Welche Zinslast haben wir im Ergebnishaushalt? Ach, Personal brauche ich auch noch? Kostet ja irgendwie schon mal 180.000, 200.000 im Jahr. Dann brauche ich auch noch Windeln und Spielzeug und Mittagessen und all diese Dinge. Und ruckzuck stelle ich fest, wenn ich mir die Ergebnishaushaltsseite angucke, die am Ende aus der Investition entsteht, dann habe ich oft nach 4, 5 Jahren laufende Kosten, die höher sind als die gesamte Investition, die ich dann aber 30 Jahre habe und nicht nur 4, 5 Jahre. Und das wird oft in der Diskussion in der Politik dann vermischt, weil über Geld gesprochen wird, also über liquide Mittel, was ist auf meinem Konto. Kämmerer hat auch ein großes Interesse dran. Aber eigentlich müsste der kommunale Rat über den Ergebnishaushalt diskutieren, weil im Gesetz steht, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge den Aufwendungen entsprechen. Und Erträge und Aufwendungen finde ich nur im Ergebnishaushalt. Bedeutet in der Konsequenz, der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein. Die Ratsmitglieder müssen gar nicht so stark auf den Finanzhaushalt gucken. Das ist in der freien Wirtschaft, würde man sagen, das ist die Cashflow-Rechnung. Da ist der Kämmerer dafür zuständig, dass wir Geld auf dem Konto haben. Und das wird leider in den Diskussionen oft vermischt. Und dann gibt es so eine einseitige Diskussion über die Investitionen, aber keine über die Folgekosten. Und das ist fatal für den Haushalt.
Du stellst es mit einer Begeisterung dar. Das macht richtig Lust, ein Seminar von dir zu besuchen. Zumal man versteht es dann endlich auch mal. Das muss man ganz klar so sagen. Kommen wir mal ganz kurz zu der aktuellen Situation. Das Land Niedersachsen, ich bitte um eine kurze Antwort, weil ich sehe, wir sind schon sehr gut in der Zeit, hat gerade ein Paket für die Kommunen in Höhe von 640 Millionen auf den Weg gebracht. Ganz kurz, wofür sind denn diese Gelder gedacht? Kann der Rat das alleine steuern, wofür das ausgegeben wird, oder ist das an irgendwas gebunden? Weißt du dazu schon was?
Also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, wird das ein kommunales Investitionspaket, so wie wir das schon mal 2008, 2009 hatten, mit möglichst niedrigen Regeln. Das heißt, das Land wird sicher vorgeben, ihr dürft das für bestimmte Bereiche verwenden. Welche steht, glaube ich, noch nicht ganz fest. Zumindest mir das noch nicht bekannt. Und dann soll es so sein, dass die Mittel ganz schnell in die Wirtschaft gehen sollen. Die Kommunen sollen relativ schnell investieren können, weil möglichst niedrige bürokratische Hürden eingezogen werden sollen. Das finde ich auch richtig gut, dass das 2008, 2009 hervorragend funktioniert. Und manchmal würde ich mir generell bei Fördermittelgeschichten und Anträgen wünschen, dass die Bürokratie auch da ein ganzes Stück weit zurückgebaut werden. Ich glaube, Land, Bund, EU, egal wer die Fördermittel zur Verfügung stellt, können auf die Kommunen vertrauen. Die Kommunen sind am Ende alle an Recht und Gesetz gebunden. Und ja, es mag mal ein schwarzes Schaf geben, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Und hier geht es darum, Geschwindigkeit reinzubringen. Ich glaube, das wird den Kommunen an vielen Stellen auch helfen.
Ja. Manfred, du bist jetzt seit deinem 16. Lebensjahr im weitesten Sinne kommunalpolitisch kommunal unterwegs, auf den verschiedensten Ebenen. Das sind schon 35 Jahre. Das ist
lange
ja
Zeit.
Lange Zeit, genau. Das ist ja nicht unbedingt immer ein 9-to-5. Also gerade auch als Bürgermeister, 9-to-5 gibt es da nicht. Und dann ist es ja noch so, dass als Verwaltungsmensch, sowohl als Bürgermeister wie auch als Verwaltungsmitarbeiter, ja nicht unbedingt einem immer nur Positives aus der Öffentlichkeit entgegenschlägt. Was treibt dich an?
Was treibt mich an? Also vielleicht kann ich das mal nutzen, um da auch mit einem Vorurteil aufzuräumen. Also es wird ja oft gesagt, Mitarbeitende in Verwaltung, Beamte und ne, Holz bewegt sich, Beamte nicht und all diese Dinge. Die allermeisten Menschen, die irgendwo in Kommunen beschäftigt sind, sind Mitarbeitende, die sich wirklich jeden Tag für ihre Stadt, ihre Gemeinde einsetzen und Höchstleistungen erbringen. Das darf ich, glaube ich, so sagen, weil ich das in allen Bereichen so kennengelernt habe. Als Verwaltungsmensch war mir das gar nicht so bewusst, mir persönlich, warum mache ich das? Da habe ich gar nicht so nach draußen geguckt. Das war mein Job und da wollte ich eine gute Arbeit liefern. Als Bürgermeister war das schon anders. Als Bürgermeister war das so, dass ich gesagt habe, ich will für meine Gemeinde, das war damals meine Heimatgemeinde, ich möchte für diese Gemeinde wirklich was bewegen. Da ging es schwerpunktmäßig auch um das Thema Kinderbetreuung. Die war jahrelang dort völlig vernachlässigt worden. Das war da so mein Antrieb, wirklich das Leben der Menschen einfach zu verbessern. Das war das, was mich da angetrieben hat. Heute ist es eher so, dass ich sage, Mensch, ich habe erlebt, wie schwer es ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern fällt, dieses ganze Geflecht von Verwaltung, von Rechtsvorschriften irgendwie zu erfassen. Weil die machen das alle ehrenamtlich, machen das alle neben der Arbeit und haben natürlich nicht die Zeit, sich so intensiv einzuarbeiten wie die Verwaltung. Und da ist mein Antrieb wirklich zu sagen, Mensch, ich will helfen, dass diese Menschen das verstehen, damit sie in der Lage sind, am Ende für ihre Gemeinde, und das wollen sie, glaube ich, alle, für ihre Gemeinde Verbesserungen zu erwirken, für die Menschen sich einzusetzen. Und da will ich einfach bei helfen. Das treibt mich an. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, das auch zu tun. Und wenn ich aus so einem Seminar rauskomme und die Menschen sagen mir, das hat uns jetzt geholfen, da wollen wir ansetzen. Und ich weiß, sie werden nicht alles umsetzen können, sondern immer nur Teilpunkte umsetzen können. Aber das hilft. Und wenn sie dann irgendwann wieder anfangen und sagen, wir würden gerne nochmal ein Seminar mit dir machen, wir würden da gerne drauf aufbauen, dann zeige ich mir das, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und das macht einfach Spaß.
Das merkt man dir an, Manfred, und das ist auch gerade das Schöne, so ein ja teilweise trockenes Thema dann auch so freudig aufbereitet und so mit viel Elan. Wir sind schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Dir lieben Dank, Manfred, für dein Kommen.
Sehr gerne.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit dem SGK-Landesgeschäftsführer Manfred Erdmuth. Unser Thema war heute kommunale Finanzen in herausfordernden Zeiten. Gangbare Wege für kluges, strategisches Haushalten. Was haben wir heute gelernt? Strategie, Strategie, Strategie. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, auch beim kommunalen Haushalt. Kann man das lernen? Ja, Manfred hat es uns sehr deutlich gezeigt, wie das gehen kann und dass das vor allen Dingen auch Spaß machen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr den Podcast Campus Kommunal abonniert. Wer ein spannendes kommunales Thema gerne mal in einem Podcast hören möchte, der kann uns gerne in den Kommentaren schreiben. Einen schönen Tag euch, eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal.